Radio 1.
Der Bundestag stimmt heute endgültig für den Haushalt fürs nächste Jahr ab. 525 Milliarden Euro Ausgaben auf 3.500 Seiten nahezu. Schuldenbremse formal gehalten und trotzdem die zweithöchste Neuverschuldung der Republik. Und da sind daher Sparideen gefragt und zwar dringend und ausgerechnet beim Ausbau der erneuerbaren Energien sieht das Wirtschaftsministerium ein mögliches Einsparpotenzial von 40 Milliarden Euro, wenn weniger Offshore-Windparks gebaut werden. Das klingt in Zeiten der Klimakrise erstmal kontraintuitiv, wird aber damit begründet, dass der Strombedarf geringer ausfallen soll als bislang angenommen. Bei den Firmen, die die Parks auf See ans Netz bringen sollen, sorgt das erstmal für Unruhe. Wir brauchen, sagt der Chef des Netzbetreibers 50 Hertz, Stefan Kapferer, jetzt Klarheit, weil wir jetzt die Logistik für den Bau in Gang setzen müssen. Wir fragen mal, was er wirklich will. Schönen guten Tag, Herr Kapferer, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Wiebrecht.
Die Wirtschaftswoche schreibt über Ihr Diktum, der Chef des Stromnetzbetreibers 50 Hertz verlangt, die Ausbauziele zurückzunehmen. Ist das so oder wollen Sie einfach nur mehr Verbindlichkeit?
Also ich glaube, Herr Wiebrecht, entscheidend ist ja, dass wir aus den Offshore-Windparks, die in der Nordsee und in der Ostsee errichtet werden, das Maximum an Strom rausholen. Und was wir in den letzten 2-3 Jahren gelernt haben, ist, dass es sogenannte Verschattungseffekte in der Nordsee gibt. Das heißt, ein Windpark nimmt dem anderen Windpark, wenn er zu nah bei ihm steht, den Wind weg. Dann drehen sich die Räder langsamer oder weniger und damit wird weniger Strom erzeugt. Das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit eines solchen Windparks, denn am Ende ist ja der verkaufte Strom der Einnahmeerlös. Und deswegen, glaube ich, ist es richtig, darüber zu reden, wie viel Windparks stellen wir in die Nordsee? Kriegen wir nicht vielleicht mit einer geringeren Menge an Offshore-Windparks in der Nordsee dieselbe Menge an erzeugtem Strom? Das wäre natürlich das ideal logische Element. Und können wir nicht die Windparks, die wir bauen, vielleicht auch ein bisschen größer bauen, damit am Ende die Leitung, die wir an Land bauen, die ja natürlich auch eine Menge Geld kostet, optimal ausgelastet ist, das heißt also in den Stunden, in denen der Wind vielleicht nur 50% der Leitung auslasten würde, durch ein paar Windmühlen eine höhere Auslastung ermöglichen. Also da gibt es Sparpotenzial und das wollen wir gerne erschließen.
Diese Sparpotenziale beruhen auf der Annahme, dass man auch gar nicht so viel Strom braucht. Da denke ich nun, hey, aber mir sagt doch gerade alle Welt, dass unser Strombedarf insgesamt steigt, insbesondere beispielsweise vor dem Hype der künstlichen Intelligenz, die ja auch quasi es gerne warm und mollig hat, jedenfalls in den Abluftanlagen.
Das ist richtig, aber erstmal gilt, dass in den letzten 10 Jahren der Stromverbrauch in Deutschland um 15% zurückgegangen ist. Im Moment ist er in jedem Jahr etwa so hoch wie im Vorjahr. Das hat auch was mit Effizienz, das hat mit Sparsamkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher zu tun. Trotzdem klar ist, und das haben Sie richtig beschrieben, Herr Wiebrecht, der Strombedarf wird ansteigen. Wir fahren zukünftig mehr mit Strom, wir machen Raumwärme zukünftig mehr mit Strom. Aber es gibt 2 Bereiche, wo die Strommengen, die wir brauchen, nicht so eindeutig vorhersehbar sind. Das eine ist die Frage, wie ist eigentlich die Industriestruktur in Deutschland? Wie viele Stahlwerke zum Beispiel gibt es in Deutschland in der Zukunft noch? Was passiert mit der chemischen Industrie? Wir wünschen uns alle, dass die im Land bleibt, dass die Arbeitsplätze im Land bleiben. Aber wir müssen natürlich feststellen, dass das keineswegs sicher ist. Und das zweite ist ganz wichtig, wir brauchen ja in Zukunft auch grünen Wasserstoff, also Wasserstoff erzeugt auf der Basis von erneuerbaren Energien. Das klappt aber günstiger zum Beispiel in Skandinavien oder in Spanien. Und deswegen spricht viel dafür, dass Deutschland diesen grünen Wasserstoff eher importieren wird, als ihn in Deutschland selbst zu erzeugen. Und dann brauchst du dafür eben diesen Strom auch nicht. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, die Stromverbrauchsprognosen nach unten anzupassen.
Wie viel Spökenkickerei steckt denn in diesen Prognosen und wie viel Wette? Also wenn ich mir angucke, beispielsweise Zulassung von E-Autos in Deutschland schleppend angelaufen, jetzt heute wieder beschlossen, unter anderem eine kleine Dreingabe vom Sparstaat für einkommensschwächere Haushalte bis 80.000 Euro, kriegt man 5.000 Euro quasi Investitionszulage, ich nenne es jetzt mal so. Also lange Rede, kurzer Sinn, wie sicher sind Sie, dass die Daten, mit denen wir da arbeiten, richtig sind?
Also wir arbeiten natürlich bei Elektromobilität, auch bei der Wärmepumpe mit der Annahme, dass mittel- und langfristig sich diese Prozesse durchsetzen werden. Da geht es eher um eine zeitliche Verlagerung dieses höheren Strombedarfs um ein paar Jahre nach hinten, weil eben die neuen Elektroautos nicht ganz so schnell auf den Markt gekommen sind oder beim Verbraucher angenommen worden sind, wie wir das alle uns vielleicht vor 3-4 Jahren erhofft hätten. Bei der Frage des grünen Wasserstoffs ist es natürlich ein bisschen Blick in die Glaskugel. Aber da sehen wir eben heute diese Marktpreissituation, die ich beschrieben habe. Und deswegen, glaube ich, gibt es gute Gründe anzunehmen, dass da die Prognosen der Vergangenheit überschätzt waren. Und deswegen kann man, glaube ich, beim Ausbau des Netzes wie beim Ausbau zum Beispiel eben der Offshore-Windparks ein bisschen Luft rauslassen und damit die Verbraucherinnen und Verbraucher von Kosten entlasten.
Auf der einen Seite, also wenn ich Ihre Einlassung am Anfang richtig verstanden habe, sagen Sie, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt keine mehr bauen, sondern wenn wir neu bauen, nicht in der Nähe der bereits bestehenden, das anders sortieren und dann im Grunde genommen die Energien bzw. auch die Gelder bündeln, um die Energie leichter an Land zu bekommen. Wenn ich das richtig zusammengefasst habe, bleibt mir trotzdem noch mal die Frage, wenn wir dann trotzdem mehr Strom brauchen, bauen wir da stattdessen mehr Leitungen zu Gaskraftwerken oder was ist die Alternative?
Nein, das ist natürlich nicht das Ziel. Aber ich will noch mal ein Beispiel zum Thema Offshore geben. 50 Hertz, wir sind ja der verantwortliche Netzbetreiber für Ostdeutschland, Hamburg und natürlich auch für die Ostsee. Wir haben jetzt zum Beispiel ein gemeinsames Projekt mit den dänischen Kollegen in der Nähe von Bornholm, dänische Offshore-Windparks an das deutsche Stromnetz anzubinden. Das ist viel kürzer, viel günstiger als manche Projekte in der ausschließlichen Wirtschaftszone in der Nordsee in Deutschland. Und solche Projekte muss man natürlich nach vorne pushen. Also es geht nicht darum, irgendwas künstlich nach unten zu rechnen, sondern die Potenziale zu erschließen, die man braucht, um trotzdem die Bedarfe an Stromnachfrage zu decken. Und dann auch ganz klar, wir sehen ja im Moment zum Beispiel jedes Jahr einen Zubau von fast 20 Gigawatt Solarkapazitäten. Das zeigt, sollten wir in 4-5 Jahren feststellen, dass der Stromverbrauch vielleicht doch 5% höher ausfällt, ist es überhaupt kein Problem, dagegen zu steuern und zusätzliche erneuerbaren Kapazitäten zu errichten.
Jetzt ist das Credo der jetzigen Bundesregierung und auch vieler Länderregierung, dass man tatsächlich eben an der Kappung von CO2 beibehalten will, die Klimaziele auch nach wie vor für hoch erachtet. Auch wenn das Thema in der Öffentlichkeit gerade nicht so wahnsinnig viel Resonanz findet, über Klimawandel redet man angesichts der vielen Krisen kaum noch. Jetzt sagen die Wirtschaftsweisen in ihrem Gutachten, dass aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz viel zu wenig Investitionen eben genau dahin gehen, nämlich in den Klimaschutz. Ist das eine Diagnose, die Sie für zutreffend halten?
Also ich maß mir nicht an, das für alle Sektoren zu beurteilen. Ich kann das sicherlich beurteilen für den Energiesektor, der übrigens, auch das hat das Umweltbundesamt ja gerade dieser Tage nochmal rausgestellt, immer seine Ziele übererfüllt. Also wir sind beim Reduzieren der CO2-Emissionen im Energiesektor immer der Planzahl voraus und kompensieren im Grunde das, was wir beim Verkehr, was wir bei der Heizungssituation bisher noch nicht erreicht haben. Wenn ich auf unseren Sektor schaue, dann ist ja eine Maßnahme zum Beispiel der Bundesregierung, einen Netzentgeltzuschuss zu bezahlen aus dem Klima- und Transformationsfonds. Der wird dazu führen, dass die Netzentgelte im kommenden Jahr, die Übertragungsnetzentgelte, niedriger ausfallen. Das wird die privaten Haushalte entlasten. Es wird aber vor allem auch die energieintensive Industrie entlassen und es macht Strom attraktiver. Strom kommt immer häufiger aus Erneuerbaren. Je mehr wir also elektrifizieren, je mehr Prozesse mit günstigerem Strom ablaufen, desto besser für das Klima. Deswegen glaube ich, sagen zu können, für den Energiesektor sind viele der Maßnahmen, die aus dem KTF finanziert werden, positiv auch fürs Klima.
Augen auf beim Anlagenbau. Netzbetreiber warnen vor milliardenschweren Fehlinvestitionen. Das war der Vorsitzende der Geschäftsführer von 50 Hertz, Stefan Kapferer. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Kapferer, und wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.
Ja, Ihnen auch, Herr Wiebrecht. Dankeschön.